Daniel hat nicht den Militärdienst abgedient, stattdessen war er ein gutes halbes Jahr beim Roten Kreuz als Fahrer tätig gewesen. Julius aber hatte sich einziehen lassen. Wie er sagte, weil er versäumt hatte, sich beim Zivildienst anzumelden. Daniel vermutete, Julius habe wie immer den leichteren Weg gewählt. Sein Vater sei ein stockkonservativer Sack, der ihm Feuer unter dem Arsch gemacht hätte, wenn er den Militärdienst aus dem Weg gegangen wäre. Julius war gern Soldat. Er gab das auch zu. Er berichtete laufend. Seine freie Zeit verbrachte er zum Großteil bei uns draußen, bei den Weinbergen. Die Genugtuung und Zufriedenheit seines Vaters gingen ihm auf die Nerven. Dame Ingeborg Nowak amüsierte sich über die soldatischen Spielereien, wie sie es nannte. Sie hörte gern zu, auch weil sie Julius sehr gern hat und es genießt, wenn er ihr seine charmanten Komplimente macht. Daniel dagegen ärgerte sich über seinen Freund und dessen Begeisterung für den geistlosen Drill. »Mein Daniel ist kein allzu übersprudelnd politischer Mensch. Auf einen politischen Standpunkt aber hatte er sich festgelegt. Krieg ist Scheiße. Und somit auch alles, was damit zusammenhängt. Einmal eben erzählte Julius von seinem Ausbildner, dass der eine Art habe, miese Befehle zu geben. Was er damit meine, hatte Dame Ingeborg Nowak gefragt. Die Antwort, er befehle eine Bevorzugung. Er sage zum Beispiel zu einem Rekruten, geh und hol mir Zigaretten, was so viel heiße wie, du musst dich in der nächsten halben Stunde nicht von mir schinden lassen. Ich befehle dir, die Vergünstigung anzunehmen, dich in der nächsten halben Stunde nicht von mir schinden zu lassen. Das nannte Julius mieses Befehlen. Ein interessanter Terminus. Eine Vergünstigung wird einem entweder gewährt, dann ist sie eine Gnade, oder man hat darum gebeten und die Bitte ist erfüllt worden, oder aber man erkämpft sie sich. Dass einer eine Gnade, anstatt sie zu gewähren, befiehlt, das sei mies. Ich gebe Julius recht. Auch wenn ihm dieses miese Befehlen zu gefallen schien, der charmante Bursche war oftmals davon betroffen. Daran dachte ich, als ich durch den schmalen Spalt in der Reisetasche sah, wie der fremde Daniel eine Zigarette anbot, ihm eigentlich befahl, eine zu nehmen. Oder gleich zwei, eine als Reserve. Daniel raucht nicht und nahm nicht. Ob der braune Dreckhaufen dort mitten im Gehege die berühmte Schildkröte sei, fragte der Fremde und zog mit den Zähnen eine der Zigaretten aus der Schachtel. Auch die Stimme missfiel mir. Zu hoch. Und ein Tonfall, als würde er die Natur zurechtweisen, dass sie so ein Ding wie eine Schildkröte hervorgebracht habe und die Direktion des Zoos grad auch noch, dass sie dieses Ding zur Besichtigung freigebe. Und zuletzt Daniel, der zwar kein Wort gesagt, aber immerhin Eintritt bezahlt hatte, um sich dieses Ding anzusehen. Ich war stolz auf Daniel, dass er nicht antwortete. Verachte ihn. Wir waren die Einzigen weit und breit. Verachte ihn, auch wenn wir die Einzigen auf der Welt wären. Was tat dieser Mann hier? Besucht man einen Zoo und zieht dann über die Tiere her? War er uns gefolgt? Noch im Toyota hatte mich Daniel in die Tasche gesteckt. Wäre ich neben ihm hergegangen, hätte ich bemerkt, wenn uns jemand folgt. Tiere spüren das. Allerdings nicht, wenn sie in einer Reisetasche sitzen und nur durch einen schmalen Schlitz die Welt sehen. Auf dem Schild steht Spornschildkröte, hörte ich Daniel sagen. Am liebsten hätte ich ihm aus der Tasche heraus zugerufen, er solle diesen Typen stehen lassen. Gefahr gehe von ihm aus. Er solle meinem Instinkt vertrauen. Mir missfiel auch, wie der Fremde sich die Zigarette anzündete. Er schützte das Feuerzeug mit beiden Händen und beugte sich vor, obwohl Windstille herrschte. Das war Leinwandtuerei. Aber wenn ich mich zu Wort gemeldet hätte, auch nur ganz leise, hätte Daniel den Reißverschluss zugezogen. Das traute ich ihm zu. Und davor fürchtete ich mich. »Lesen könne er selber«, fuhr ihn der Fremde an, »aber eine Schildkröte sehen könne er nicht. Auch keine Spornschildkröte. Darum habe er ja gefragt, ob der braune Dreckhaufen dort das Tier sei. »Er habe keine Ahnung«, sagte Daniel und ging weiter. Ich wollte ihm zuflüstern, »gut gemacht, Daniel«, aber ich hielt die Schnauze. Ich wusste nicht, wie er drauf war. Das änderte sich von Viertelstunde zu Viertelstunde. Aus dem Schlitz heraus konnte ich sein Gesicht nicht beobachten. Er ärgerte sich über den Mann, und es hätte sein können, dass er den Ärger an mir ausließ. Daniel drehte sich von dem Mann weg und ging davon, schnell. Ich spürte es in der Umhängetasche. Er lief, als wäre jemand hinter ihm her. Und ich roch den Jaguar.